Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir werden uns heute mit einer Begebenheit aus dem 8. Kapitel des Johannesevangeliums beschäftigen. Vorher möchte ich aber aus dem 1. Kapitel die Verse 4 bis 12 lesen. Sie führen uns schon in das Thema der Predigt, wie ja auch die Vorlesung lese, das schon tat. Johannes 1, 4 bis 12 zunächst, dann Kapitel 8. In ihm, das heißt in Jesus, war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt, und die Welt wurde durch ihn, und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine, und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nun zum eigentlichen Text der Predigt. Er steht in Evangelium Johannes 8, Vers 2 bis 12. Früh morgens aber kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte sie. Die Schriftgelehrten und die Pharisäer aber bringen eine Frau, die beim Ehebruch ergriffen worden war, und stellen sie in die Mitte und sagen zu ihm: Lehrer, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. In dem Gesetz aber hat uns Mose geboten, solche zu steinigen. Du nun, was sagst du? Dies aber sagten sie, um ihn zu versuchen, damit sie etwas hätten, um ihn anzuklagen. Jesus aber bückte sich nieder und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie aber fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Und wieder bückte er sich nieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber dies hörten, gingen sie einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten. Und er wurde allein gelassen mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und sprach zu ihr: Frau, wo sind jene? Hat niemand dich verurteilt? Sie aber sprach: Niemand, Herr. Jesus aber sprach zu ihr: So verurteile auch ich dich nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Jesus redete nun wieder zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ein zentrales Anliegen der Heiligen Schrift, besonders des Neuen Testaments, ist, zu zeigen, wer Jesus Christus ist. Ganz besonders trifft das zu auf die Evangelien. Schon das Alte Testament beginnt durch seine vielen Verheißungen über ihn sein Bild zu zeichnen, damit er, wenn er kommt, erkannt würde als der von Gott gesandte Messias und Retter der Welt. und alle seine Worte und Werke, die in den Evangelien berichtet werden, machen es immer klarer, wer er ist und was der Zweck seines Kommens ist. Das ist auch das große Thema der Briefe der Apostel. Das wird besonders klar in seinen sogenannten Ich-Bin-Worten. Zum Beispiel, wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens. Ich bin der Weinstock. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin die Auferstehung und das Leben. Sie alle drücken in wenigen Worten die zentrale Bedeutung seiner Person und seines einzigartigen Werkes aus. Und alle sprechen ein Grundbedürfnis von uns Menschen an. Und sie sind gleichzeitig eine Einladung an uns, bei ihm aus unserer hoffnungslosen Verirrung Heil und Heilung zu finden. Diese Worte über sich selbst fanden seine Gegner ungeheuer anstößig, ja als Gotteslästerung, weil er damit offensichtlich Bezug nimmt auf sein einmaliges Verhältnis zu Gott. Ihnen kam sofort 2. Mose 3,14 in den Sinn. Dort begegnet Gott Mose. Auf die Frage Moses, was sein Name sei, antwortete er, ich bin, der ich bin. Sie empfanden, dass die Ich-Bin-Aussagen Jesu damit sein einzigartiges Verhältnis zu Gott beanspruchen. Das macht er im selben Evangelium in Kapitel 14, Vers 9 unmissverständlich klar. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Auch heute sind diese Ich-Bin-Worte Jesu für viele ein Stein des Anstoßes, wegen ihrer Ausschließlichkeit. In der griechischen Sprache ist das erste Wort des Satzes besonders betont. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann heißt das, ich bin der einzige Weg. Ich bin die einzige Tür, niemand anders. Besonders in der heutigen Zeit, wo das Reisen in aller Herren Länder leicht geworden ist, stößt diese Behauptung, Jesus allein sei der Weg, auf Unverständnis. Und wo die Menschen verschiedener Kulturen und Religionen, selbst in unserem Land, zusammengewürfelt wurden, ist es verständlich, dass die Frage aufbricht, kann es denn sein, dass Jesus wirklich der einzige Weg der Errettung ist? Der einzige Weg, der uns Menschen den Weg zur Versöhnung mit Gott frei macht? Das kann sogar manchen ehrlichen Sucher nach der Wahrheit in Zweifel stürzen. Selbst der Glaube von gläubigen Christen kann angefochten werden. Manch einer, der beruflich eine Zeit in einem Entwicklungsland verbringt, kann ins Fragen kommen. Vielleicht war er anfangs motiviert durch die Botschaft Jesu, dass wir nicht nur an unsere eigene Karriere denken sollen und dabei unseren Bruder in ärmeren Ländern links liegen lassen. Er wollte seinen bescheidenen Beitrag leisten, seine Not zu lindern. Damit wollte er einen Aspekt seines Glaubens an Jesu Botschaft umsetzen. Und wo immer möglich, wollte er auch bezeugen, dass Christus die einzige Hoffnung der Welt sei. In dem Gastland wurde er hautnah konfrontiert mit den verschiedenen Religionen seiner Bewohner. Als er sah, wie ernst viele Menschen ihren Glauben nehmen und wie sie keine Mühe scheuen, ihren Gott gnädig zu stimmen, ist es verständlich, dass sein eigener Glaube in Frage gestellt wurde. Kann es denn sein, dass Jesus der einzige Weg ist, der zum ewigen Leben führt? Kann es denn sein, dass all diese eigenen Bemühungen in eine Sackgasse führen? Das wühlte ihn innerlich auf. Als er nach Hause kam, hatte er große Mühe, seinen ursprünglichen Glauben wiederzufinden, dass Jesus Christus wirklich der einzige Retter der Welt ist. Aber die Ich-Bin-Aussagen Jesu über sich selbst sind unmissverständlich. In Bezug auf den christlichen Glauben kann man eben in großzügiger Toleranz nicht sagen, alle Wege führen nach Rom. Alle religiösen Bemühungen, welcher Art sie auch seien, führen zu Gott. Und Christi Worte sind in keiner Weise vergleichbar mit Behauptungen von Menschen über sich selbst, ihre Fähigkeiten und Versprechungen. Wir kennen das besonders aus der Politik. Was für Versprechungen werden vollmundig vor den Wahlen gemacht? Nachdem sie gewählt wurden, zeigt es sich bald, wie machtlos sie sind, auch nur einen Teil ihrer Versprechungen einzulösen. Denken wir nur an das Dritte Reich. Was für Versprechungen wurden da gemacht? Was für Hoffnungen geweckt, womit ein ganzes Volk mitgerissen wurde? Und wie schmählich sind sie zuschanden geworden? Und wie enttäuscht wurden alle, die ihre Hoffnung auf sie setzten? Nicht so bei Jesus Christus. Seine Worte wurden voll und ganz bestätigt durch sein persönliches Leben und seine Werke. Er sagt zum Beispiel, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und kurz darauf führen sie ihn zum Grab von Lazarus, der schon 4 Tage tot gewesen war. Jesus ruft mit göttlicher Vollmacht, Lazarus, komm heraus. Worauf der Verstorbene sofort aus der Gruft herauskam. Seine Worte und Werke trugen das Siegel der Vollmacht seines himmlischen Vaters. Im Gegensatz zu uns Menschen klaffte zwischen seinen Worten und Werken keine Kluft. Bei einer anderen Gelegenheit behauptete er, ich bin das Brot des Lebens. Und kurz vorher hatte er 5000 Männer samt den mit ihnen versammelten Frauen und Kindern gespeist. Dadurch wurde bestätigt, dass seine Behauptung über sich selbst keine leeren Worte waren, sondern hinter denen die schöpferische Allmacht Gottes stand. Unser Text enthält auch eine solche Selbstaussage Jesu. Er behauptet, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Auch diese seine Behauptung wird durch 2 Begebenheiten deutlich bestätigt. Kurz danach schenkt er einem Blindgeborenen das Augenlicht. Und unmittelbar davor steht die Geschichte, die wir eben lasen und mit der wir uns besonders beschäftigen werden. Sie scheint geradezu der Anlass zu sein für seine Behauptung, er sei das Licht der Welt. Er sei der Einzige, der uns Menschen in unserer Dunkelheit und Hoffnungslosigkeit Licht und Hoffnung geben kann. Hoffnung, die bis zuletzt bestehen bleibt. Licht hat in Verbindung mit der Botschaft Jesu unter anderem 2 Bedeutungen. sein Licht entblößt. In seiner Gegenwart wird die Wirklichkeit, unsere Wirklichkeit, schonungslos aufgedeckt. Es wird sichtbar, was wir sind und wie wir aussehen in den Augen Gottes. Aber damit wäre uns nicht geholfen. Das würde uns nur in bodenlose Hoffnungslosigkeit stürzen. Sein Licht führt aus der Dunkelheit ins Licht. Es führt zu Befreiung, Heilung und Hoffnung. Auf die Wirkung seines Lichtes gibt es zwei entgegengesetzte Reaktionen. Der eine erträgt das Licht, stellt sich dem Licht. Er entzieht sich ihm nicht, so schmerzlich es auch ist. Und das Ergebnis, dass er dem Licht Christi standhält, ist, er wird befreit von seinem Tappen in Dunkelheit und sein Leben verändert sich. Er erkennt Gottes Gnade und Liebe zu sich, ja zu allen Menschen. Der andere flieht vom Licht wie die Fledermaus. Ihm fehlt der Mut, der Wirklichkeit, seiner Wirklichkeit ins Auge zu blicken. Das Resultat ist, er bleibt in der Finsternis und tappt einfach so weiter. Auch uns, die wir uns vielleicht gläubig nennen, fehlt oft der Mut dazu, dem Licht Gottes standzuhalten. Denn es ist nicht leicht, in den Spiegel zu schauen, den der Geist Gottes uns vorhält. Wie schnell sind wir bereit, uns hinter einer Entschuldigung zu verstecken. Und statt uns dem zu stellen, was uns der Herr zeigt, verbergen wir uns vor dem Licht. Es gibt unzählige Möglichkeiten, sich davor zu drücken, sich mit dem eigenen Bild auseinanderzusetzen. Ich fürchte, auch wir, die wir uns gläubig nennen, gleichen oft der Fledermaus und ziehen uns zurück in die Dunkelheit. Wie schnell sind wir bereit, zu versuchen, unser aufgeschrecktes Gewissen mit allen möglichen Entschuldigungen zu stillen. Wie viele Ehen, auch christliche Ehen, scheitern, weil auf beiden Seiten der Mut fehlt, in den Spiegel zu schauen, den der Heilige Geist ihnen vorhält. In unserer Geschichte sehen wir diese zweifache Wirkung des Lichts und die zweifache Reaktion auf das Licht. Hier steht eine Frau, die in verzweifelter Dunkelheit verstrickt ist. Sie wurde auf frischer Tat des Ehebruchs ertappt. Das behaupten jedenfalls die Gegner, die sie grausam in die Öffentlichkeit geschleppt haben. Sie ist in verzweifelter Dunkelheit gefangen, ertappt im Ehebruch und jetzt vor die Öffentlichkeit gezerrt. Jesus war ja ständig von vielen Menschen umringt. Heute würde in unserer Gesellschaft solch ein Fall nur ein lässiges Achselzucken bewirken. Die Reaktion von heute würde wahrscheinlich sein, na und? Wir können uns aber kaum vorstellen, was das für ein Skandal war in Israel und in manchen Völkern selbst heute noch ist. Man entrüstete sich, entsetzt über so eine Verfehlung. Eine solche Frau und übrigens auch ihr Partner wurde von allen, die dachten, sie hätten eine reine Weste, und das meinten besonders, die sie angeschleppt hatten, verdammt. Das Schlimme für die Frau war, dass sie auch das Gesetz verdammte. In 3. Mose 20, Vers 10 wird befohlen, wenn ein Mann und eine Frau Ehebruch betreibt, müssen der Ehebrecher und die Ehebrecherin getötet werden. Auf der einen Seite war sie von der Gesellschaft ausgestoßen, Auf der anderen Seite lastete auch das Todesurteil Gottes auf ihr. Hinzu kommt, dass sie Sklavin der Sünde war. Es war für sie ja nicht neu, dass das mosaische Gesetz ihre Steinigung forderte. Trotzdem beging sie diese Sünde. Und sie hat sie wahrscheinlich nicht nur einmal begangen. Sie versagte immer wieder. Sie musste einfach weitermachen. Ich fürchte, da kommt uns die Frau sehr nahe. Ist es nicht bei uns oft auch so? Wir wissen genau, was wir tun, ist gegen den Willen Gottes. Es gefällt ihm nicht. Er verabscheut es. Und doch können wir es trotz größter Anstrengung nicht lassen. Wir werden oft fremdgesteuert. Wie erschreckend. Was für Dunkelheit, wenn ein Mensch sein eigener Herr nicht mehr ist. Er muss nach der Pfeife eines anderen tanzen. Das ist auch das Urteil Jesu. Jeder, der Sünde tut, ist Sklave der Sünde. Ihre Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, alles war dunkel. Vergangenheit befleckt, in der Gegenwart von der Gesellschaft verachtet und für die Zukunft hatte sie keine Hoffnung, weil sie unter dem Urteil Gottes stand. Aber Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn ich sage, Ihre frommen Ankläger waren offensichtlich auch in völliger Dunkelheit verstrickt. Dies ist zum einen daraus ersichtlich, dass sie die Schrecklichkeit der Sünde nicht kannten. In scheinheiliger Manier versuchten sie mit der Sünde der Frau Jesus aufs Glatteis zu führen. Sie tun, als wären sie echt besorgt um den Fall der Frau. Sie sagen dem Herrn, diese Frau ist auf frischer Tat im Ehebruch ergriffen worden. Wie sollen wir damit umgehen? Mose hat uns geboten, solche zu steinigen. Ihre Heuchelei ist auch daraus ersichtlich, dass sie nur die Frau anschleppten. Wo blieb ihr Partner? Das Gesetz sagt doch, beide, Mann und Frau, müssen gesteinigt werden. Du nun, was sagst du? Sie wollten ihn zwingen, sich gegen das Gesetz zu stellen. Dann hätten sie ihn verklagen können, dass er das Gesetz Gottes verachte und damit Gotteslästerung begehe. Denn sie kannten ja seinen Umgang mit Menschen, die unter der Last ihrer Sünde litten, dass er sie nicht verdammte, sondern ihnen den Weg zur Gnade Gottes und Vergebung zeigte. Das war für sie, diese selbstgerechten Männer, ein Dorn im Auge. Und sie verspotteten ihn, indem sie sagten, dieser ist ein Freund der Zöllner und Sünder. Wie würde Jesus antworten? Dass sie von finsteren Mächten getrieben wurden, ist auch durch ihr mangelndes Mitleid mit der Frau sichtbar. Wie gefühllos und hartherzig gehen sie mit dieser armen Frau um. Sie kannten weder die Abscheulichkeit der Sünde, noch die Liebe und Gnade Gottes, die nicht will, dass ein einziger Sünder verloren gehe. Ich fürchte, uns mangelt es auch oft an echtem Mitleid mit solchen Menschen. Wie gefühllos und hartherzig können wir ihnen gegenüber sein? Wie leichtfertig können wir manchmal sogar mit einem Hauch von Genuss ihre unrühmliche Geschichte weitererzählen? Von echtem Mitleid, echtem Mitleiden keine Spur. Sie waren verstrickt in Finsternis, weil sie sich selbst nicht kannten. Sie empfanden, dass sie gerade auf diesem Gebiet eine reine Weste haben. Dabei sagt Jesus diese erschreckenden Worte: Jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, hat schon Ehebruch mit ihr begangen in seinem Herzen. Die Tragik dieser Geschichte ist, diese Leute befassten sich viel mit der Heiligen Schrift, beteten regelmäßig und ließen es sich viel kosten, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Es waren Schriftgelehrte und Pharisäer, die auf ihre Frömmigkeit stolz waren. Trotz allem blieb ihr Geist und ihr Herz verfinstert und verhärtet. Was für eine Gefahr lauert hier für alle, die die Heilige Schrift kennen und sich sogar gläubig nennen. Beide Gruppen werden nun dem Licht Jesu ausgesetzt, die zerknirschte Frau und ihre Ankläger. Beide reagieren verschieden. Jesus durchschaut die Ankläger. Niemand musste ihm sagen, was im Menschen schlummert. Er erkennt ihre unlauteren Motive, ihre Gerissenheit und ihren Hass. Er kennt auch den Schmutz ihrer vermeintlich reinen Westen. Trotzdem bemüht er sich weiter um sie. Schweigend bückt er sich und schreibt etwas auf die Erde. Wir wissen nicht, was er schrieb. Eins scheint klar zu sein. Er will sie dadurch zum Nachdenken bringen. Er argumentiert nicht mit ihnen. Ohne mit einem Wort auf ihre Anklage einzugehen, schreibt er auf die Erde. Vielleicht wollte er ihnen auch die Warnung Gottes in Erinnerung rufen, die in Jeremia 17,13 steht. Die von mir abweichen, werden in die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn, die Quelle des lebendigen Wassers, verlassen. Als sie aber nicht in sich gingen, sondern ihn weiterhin drängen, Stellung zu beziehen, richtete er sich stillschweigend auf und sagte nur: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein auf sie. Das saß. Plötzlich begannen sie sich im Licht Gottes zu sehen, im Licht der Wahrheit. Das war ihre Gnadenstunde. Dann bückt sich der Herr noch einmal und schreibt etwas auf die Erde. Noch einmal gibt er ihnen die Möglichkeit, in sich zu gehen. Wie tragisch, sie gingen auf dieses Gnadenangebot des Lichtes nicht ein. Stattdessen ergriffen sie die Flucht. Einer nach dem anderen verdrückte sich. Wie schrecklich! Auf diese scheinbar frommen Männer treffen die messerscharfen Worte Jesu zu. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wie anders verhielt sich König David? Auch er wurde von einer schweren Sünde überführt, von Ehebruch und sogar von Mord. Durch den Propheten Nathan wurde er von der Schrecklichkeit seiner Sünde überführt. Plötzlich sah er sich ins Licht Gottes gestellt. Aber er ergriff nicht die Flucht. Aufs Tiefste erschrocken bekennt er: Ich habe gegen den Herrn gesündigt. Und Nathan sagt zu ihm: So hat auch der Herr deine Sünde hinweggetan. Und die Frau? Sie steht völlig entblößt vor Jesus. Von Menschen in den Dreck gezerrt, verachtet, abgeschrieben und verdammt. Vom Gesetz Gottes zum Tode verurteilt. Und Jesus hebt das Gesetz nicht auf. Er sagt nicht: Das war ja das Alte Testament, mit mir beginnt eine neue Ära. Er sagte auch nicht: Die anderen sind ja auch nicht besser. Oder: du konntest halt nicht anders. Du bist eben so gebaut. Er führt keinerlei mildernden Umstände an. Er lässt das Gesetz mit seinem Urteil voll und ganz stehen. Trotzdem bleibt die Frau vor ihm stehen. Sie hätte allen Grund gehabt, auch zu verschwinden. Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt dazu. Ihre Ankläger waren weg und Jesus hatte sich immer noch abgewandt und schrieb auf die Erde. Aber sie kommt von Jesus nicht mehr los. Ich kann mir vorstellen, wie sie mit Tränen überströmtem Gesicht vor ihm steht. Sie steht vor dem allen durchdringenden göttlichen Licht. Hier kann sie keine Entschuldigung vorbringen, keine Ausweichmanöver machen. Sie steht vor dem einzigen Menschen, der den ersten Stein hätte werfen können. Hier war der einzig Sündlose. Hier war der, der sie mit Fug und Recht verdammen hätte können. Ohne Worte bekennt sie ihre Schuld, ihre ehrliche Reue und ihren Glauben an Jesus. Sie erkennt, hier ist meine Rettung vor dem Zorn Gottes. Hier ist Vergebung und sie wird nicht enttäuscht. Jesus vergibt ihr. Er sagt, ich verurteile dich auch nicht. Er vergibt, weil er nachher ihren Ehebruch mit all ihren anderen Verfehlungen an das Kreuz trägt. Dort stellte er sich ihrer gerechten Strafe. Das bezeugt auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief. Er hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen. Damit wird ihre verdunkelte Vergangenheit hell und ihre Zukunft Licht. Sie braucht sich nicht mehr vor dem Zorn Gottes zu fürchten. Und weil ihre Vergangenheit gereinigt und geordnet ist, ist auch ihre Gegenwart hell. Sie darf mit leichtem Herzen nach Hause gehen. Aber entgegen der Beschuldigung vieler seiner Gegner nimmt Jesus die Sünde nicht leicht, auch ihre Sünde nicht. Nachdem er der Frau Absolution erteilt hat, befiehlt er ihr, geh hin und sündige nicht mehr. Das bringt uns wieder zur Ich-Bin-Aussage Jesu, die uns seit dem Beginn der Predigt begleitet hat, mit der wir schließen. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Amen.